Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Predigt heute kommt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 12. Das ist das Taufvers, das Jared und Verena sich für Samuel ausgesucht haben. Ich lade euch ein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Gottes Wort aufzuschlagen. Und ich bitte die Gemeinde, soweit es möglich ist, für das Lesen von Gottes Wort sich zu erheben. Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist Gottes unfehlbares und irrtumsloses Wort. Empfangt es als solches. Ihr dürft euch setzen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal nachts wohin musstest und die normalerweise kurze Strecke von deinem Bett zum Badezimmer im Halbschlaf im Dunkeln als Abenteuer empfunden hast. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit bei uns zwei Nachtlichter mit Bewegungssensoren installiert, damit wir nicht gegen etwas laufen und durch die Hochkonzentration uns wach denken. Licht ist etwas Essentielles, damit wir es sehen können, wo wir laufen, was wir machen, mit wem wir reden, was es um uns gibt. Licht ist ganz eng verbunden mit Wissen. Das wird uns vielleicht bewusster, wenn wir den Mond, wo Licht drauf fällt, und den tiefen Meeresboden vergleichen, wo kein Licht durchdringt. Wir wissen nämlich mehr über die Oberfläche vom Mond, der sich ca. 380.000 Kilometer entfernt befindet, als den Großteil des Meeresbodens, das bloß 3.000 bis 5.000 Meter tief ist. Stell dir vor, du könntest die gesamte Oberfläche des Mondes flach ausrollen. Du bräuchtest mehr als 8 Monde, um die Fläche des Meeresbodens zu bedecken, die in absoluter Dunkelheit liegt. Während die Mondoberfläche zu 100% in hoher Auflösung, das sind ca. 7 Meter pro Pixel, kartiert ist, sind etwa nur 25% des Meeresbodens mit ähnlicher Präzision erfasst. Der Rest ist in nur grob über Satellitendatei geschätzt, was so ungenau ist wie eine Wanderkarte. Das Verhältnis von Licht zu Wissen ist ähnlich wie das Verhältnis von Licht zu Leben. Wenn man die Biomasse berechnet auf der Erdoberfläche, wo es Licht gibt im Vergleich zum Meeresboden, wo es kein Licht gibt, dann existiert 325.000% mehr Leben auf der Erdoberfläche. Ich denke, wir bekommen einen kleinen Eindruck, wie wichtig Licht für Wissen und Leben ist. In dem Vers heute tritt Jesus auf und sagt: Ich bin das Licht der Welt. Und wenn Jesus dann sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, dann können wir davon ausgehen, dass die Welt in Finsternis ist und Licht braucht. Ich denke, jedem wird schnell bewusst, dass es sich hier nicht um das Sonnenlicht oder die normale Finsternis handelt, über die Jesus hier redet. Jesus gebraucht das, was wir kennen, Licht und Finsternis. Etwas, mit das wir was anfangen können, das wir verstehen, um uns auf die Wahrheiten zu deuten, die wir begreifen können, aber nicht so einfach erkennen. Es geht nämlich um den geistlichen Zustand jedes Menschen. Die ganze Welt, also jeder Mensch, egal aus welchem Hintergrund, egal wie gebildet oder ungebildet, egal ob Mann oder Frau, ob reich oder arm, ob Deutsch, Türkisch, Chinesisch oder Indonesier, Australier, Amerikaner oder Senegalese, ob alt oder ein Baby wie Samuel, die ganze Welt, jeder Einzelne wandelt seit dem Sündenfall in der Finsternis. Und wir brauchen das Licht, das einzig wahre Licht. Es gibt so viele falsche Lichter, die uns weise machen wollen, dass sie das wahre Licht sind. Aber wie die wenigsten Fische, die sich im tiefen Meer befinden, mit ihren Biolumineszenzlichtern ihre Beute an sich locken, so locken diese falschen Lichter uns an zum Tod. Wir brauchen aber ein Licht, das uns zum Leben führt. Und daher lautet das Thema der Predigt heute: Jesus ist das Licht der Welt. Und Jesus macht drei Dinge in diesen Versen deutlich über sich selbst als Licht der Welt. Und diese drei Dinge bilden auch die drei Punkte der Predigt heute. Er ruft dich, ihm als Licht zu folgen. Er rettet dich vom Wandel in der Finsternis und er reicht dir das Licht des Lebens. Also er ruft, er rettet und er reicht dir das Licht des Lebens. Komm zum ersten Punkt. Er ruft dich, ihm als Licht zu folgen. Direkt nach der Aussage, ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus, wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Zuerst scheint das nur eine Wenn-Dann-Beziehung zu beschreiben. Wenn die Menschen Jesus nachfolgen, dann werden sie nicht in der Finsternis wandeln. Und dann kommt ein Gegenstück, sie werden das Licht des Lebens haben. Also können wir sagen, wenn sie nicht Jesus nachfolgen, dann werden sie weiterhin wie bisher in der Finsternis wandeln und sie haben noch nicht und werden auch nicht das Licht des Lebens haben. Aber ich denke, wir sehen alle hier, dass in dem Kontext, in dem Jesus diese Wenn-Dann-Beziehung beschreibt, er direkt und unmissverständlich die Leute aufruft, ihn als Licht der Welt zu folgen. Das ist wie wenn eine Gruppe auf einer Insel gestrandet ist und sie bekommen Durst. Um die Insel drumherum gibt es nur Salzwasser. Und da macht sich dann einer auf den Weg, auf diese Insel Frischwasser zu suchen. Wenn er dann eine Quelle gefunden hat, läuft er zurück zur Gruppe und sagt, ich habe Wasser gefunden. Wer mir nachfolgt, kann seinen Durst stillen. Auch wenn er die Nachfolge als Bedingung darstellt, um den Durst zu stillen, es ist, was er eigentlich sagt, ist, folgt mir nach und ich zeige euch, wo es Wasser gibt. Also die Menschen wandeln in der Finsternis und wenn sie das Licht des Lebens haben wollen, dann müssen sie Jesus nachfolgen. Das bedeutet, die Bedingung, das Licht des Lebens zu haben, ist in der Nachfolge von Jesus, der das Licht der Welt ist, zu sein. Weil diese Nachfolge hier als Bedingung beschrieben wird, ist es sehr wichtig zu verstehen, was mit der Nachfolge gemeint ist. Warum? Weil diese Nachfolge das ist, was Jesus Christus als Licht der Welt so anders macht zu all den anderen Lichtern, die es da draußen gibt. Im direkten Kontext von Johannes 8, Vers 12 steht ein anderes Licht da, welches behauptet, Leben zu schenken. Weil, wenn wir nämlich in Vers 13 lesen, nachdem Jesus diese Aussage getroffen hat, stehen direkt die Pharisäer da und stellen seine Autorität und seine Authentizität in Frage. Jesus ruft die Menschen auf, ihm nachzufolgen. Das heißt, jeder, der Jesus nachfolgt, würde nicht mehr die Pharisäer nachfolgen. Und das war etwas, das sie nicht zulassen wollten. Aber was boten die Pharisäer an? Welches Licht strahlte durch sie und behauptete den Menschen Leben zu geben? Es war das Licht der Gesetzeswerke. Wenn ihr alle Gebote bis auf den Punkt und Strich befolgt, wie wir es machen, dann seid ihr bei Gott angenommen. Und dann wird er euch das Leben schenken, dass es euch zusteht. Nun, das ist eine Bedingung, um das Leben zu bekommen, das hart ist. Tag ein, Tag aus das Gesetz zu lesen und sich krampfhaft abzuackern, um kein einziges von diesen zu verstoßen. Die Last, die es einem psychisch bereiten würde, bei jedem, der einigermaßen aufrecht mit sich selbst ist, ist enorm. Da kann ein Mensch nur verzweifeln. Die Maßstäbe Gottes erfüllen zu wollen, aus eigener Kraft, während man weiterhin eigentlich in der Finsternis wandelt. Das ist so wie in einem stockdunklen Kellerraum, wo du nicht einmal deine eigenen Hände vor dir sehen kannst und alles durcheinander gebracht wurde und du nicht weißt, wo eigentlich etwas hingehört. Jemand dir auffordert, den Kellerraum aufzuräumen. Aber das ist nicht die Nachfolge, zu der Jesus aufruft. Dass wir durch Gesetzeswerke, durch gute Taten irgendwie angenehm werden vor Gott. Jesus nachzufolgen bedeutet, an ihn zu glauben. Sein ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen. Wenn jemand Jesus Christus nachfolgt, bedeutet es, dass diese Person Jesus Christus als den sieht, der ihm das geben kann, was sonst nichts in dieser Welt ihm bieten kann. Ein Nachfolger Jesu Christi vertraut vollkommen auf das, was Jesus Christus sagt. Und wenn Jesus sagt, dass er ihm das Licht des Lebens geben wird, dann glaubt die Person, dass Jesus es auch tun wird. Diese Nachfolge fordert auch Jesus Christus, gehorsam zu sein und das zu tun, was er sagt, ihn als Herrn in deinem Leben, als König in deinem Leben zu haben. Aber seht ihr, die Nachfolge bedeutet nicht, dass man etwas tun muss, um nicht in die Finsternis zu wandeln, sondern diese Nachfolge bedeutet, dass man nicht mehr in der Finsternis wandeln wird. Und der Grund ist, weil Jesus alles für uns schon erfüllt hat. Er hat das Gesetz vollkommen gehalten und hat für unsere Schuld, unsere Vergehungen gezahlt. Und darum kann er auch das Licht des Lebens anbieten. Alle anderen scheinbaren Lichter dieser Welt wollen immer etwas und versprechen dir etwas, aber geben es dir dann nicht. Und dann stehst du da, mit der Hoffnung, etwas zu bekommen von diesen Lichtern, aber bekommst nicht das, was du gedacht hast oder dir erhofft hast. Das scheinbare Licht des Geldes sagt, das Leben ist, wenn du diesen besonderen Urlaub erleben kannst. Oder wenn du dir noch diese oder jene Mode noch nicht leisten kannst, dann hast du noch nicht gelebt. Das Leben ist, ein tolles Haus mit Pool und großen Garten zu haben, ein teures, schönes Auto nach deiner Vorstellung. Aber was es dir nicht sagt, ist, dass du dafür vielleicht unrechte Mittel anwenden musst, um an dein Geld zu kommen. Deine Zeit voll darin investieren müsstest und es nicht auf Freundschaften und Familie verschwenden musst. Und dann stehen in Schwarz vielleicht nur wenige an deinem Grab und ein Meter Dreck versetzt dich in die gleiche Lage wie alle anderen. Das scheinbare Licht der Macht oder der Anerkennung sagt, das Leben ist, so viel Macht oder Einfluss zu haben, wie es möglich ist. Selbst als Ehemann oder Vater in der Familie oder in der Gemeinde, in deiner Arbeitsstelle, in deinem Freundschaftskreis. Oder wenn du noch nicht mindestens 5000 Follower hast auf Instagram oder sonst einem Netzwerk, dann hast du noch nicht wirklich ein Leben gelebt, das Anerkennung würdig ist. Aber was es dir nicht sagt, ist, wie viel du dich mit dich selbst verlierst in all dem, was dann Leute von dir wollen und erwarten. Oder die Einsamkeit, die du verspürst, weil du so auf dich und auf deine Arbeit fokussierst warst. Und dann braucht es nur einen Hacker, der es schafft, dein Konto zu löschen, oder ein Unglück passiert und du stehst da mit nichts in deinen Händen. Das scheinbare Licht von Sex sagt, das Leben ist, wenn du deine Sexualität frei ausleben kannst. Wenn du so viele Partner haben kannst, wie du willst und es keine Regeln gibt. Keine Verbindlichkeit. Wenn du nicht deine Sexualität auslebst, dann bist du nicht mal vollkommen Mensch. Du hast gar nicht gelebt. Aber was es dir nicht sagt, ist der Scham, der Schmerz und das Zerrissensein der Seele bei jedem wechselnden Partner. Wie du dann deinen Körper opfern oder hingeben musst, um das zu bekommen, was dir vielleicht den nächsten Kick geben würde. Und dann wirst du alt, dein Körper baut ab, hast nicht mehr den Körper, den jemand begehren würde, und du kannst nicht mehr das haben, was du willst. Aber Jesus Christus als das Licht der Welt, wenn er dir zur Nachfolge ruft, dann sagt er, du bekommst jeden geistlichen Segen, den es gibt. und was du hier auf Erden aufgibst, um mir nachzufolgen, wirst du in dieser Zeit unter Verfolgung und in der nächsten mehrfach wiederbekommen. Und ich will, dass du mit deiner Zeit gut umgehst, um Gott zu verherrlichen. Investiere sie in das, was zählt. Wenn du mir nachfolgst, dann wirst du mit mir auf der neuen Erde, im neuen Himmel richten und herrschen. Dein Name wird im Buch des Lebens stehen, niemals ausgelöscht zu werden. Wenn du mir nachfolgst, wird dein Körper zum Tempel des Heiligen Geistes, mit dem du verantwortungsvoll umgehen sollst und es reinhalten sollst und es für mein Reich einsetzen sollst. Und du wirst einen neuen Körper empfangen, der frei sein wird von allem Leid und Sünde. Jesus ist das Licht der Welt und das einzige Licht, dem es sich lohnt, nachzufolgen. Also, wenn er dich ruft, ihm nachzufolgen, dann setze dein ganzes Vertrauen auf ihn. Glaube ihn. Aber warum lohnt es sich, ihm nachzufolgen? Weil wir dann wirklich sehen können, wie es um uns steht und wer er ist. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt. Er rettet dich vom Wandel in der Finsternis. Die direkte Konsequenz, Jesus als Licht der Welt nachzufolgen, wie er sagt, ist, dass man dann nicht in der Finsternis wandelt. Okay, was bedeutet es, nicht in der Finsternis zu wandeln? Und wir wissen ja, dass es nicht um die physische Finsternis geht, sondern um den geistlichen Zustand. Worauf will Jesus hier hinaus? Aufgrund des Sündenfalls ist der Mensch vollkommen verdorben. Dieses Verdorbensein ist, was wir als Finsternis beschreiben können. Vollkommen bedorben zu sein bedeutet nicht, dass jeder Mensch in vollem Ausmaß der Sünde, seine Sünde komplett auslebt und somit die schlimmsten Verbrechen verrichtet. Vollkommen verdorben zu sein bedeutet, in allen Bereichen deines Lebens verdorben zu sein. Es bezieht sich auf den ganzen Menschen, auf jeden Aspekt unseres Seins, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln. Also unser Herz, unser Verstand und Körper sind von der Sünde verzerrt und verfinstert worden. Und ich denke, verfinstert worden beschreibt das gut. Wir können nämlich nicht mehr richtig sehen, wie wir fühlen sollen. Alles, was wir daher sagen, hören, riechen, schmecken, tun, denken in Bezug auf unsere Emotionen, ist wie eine rosarote Brille, die wir anhaben in unserer Beziehung zur Sünde. Wir tun das, was ihr gefällt. Verfinstert worden passt auch gut, weil wir nämlich nicht mehr richtig sehen, wie wir denken sollen. Unsere Logik, die Schlüsse, die wir ziehen in Bezug auf Themen, mit denen wir uns beschäftigen, ob Umwelt, Abtreibung, Liebe, Arbeitsmoral, Reichtum, Beziehungen, Sinn des Lebens, alles sind fehlgeschaltet, verzerrt durch die falsche Schalttafel der Sünde. Verfinstert worden passt auch gut, weil wir nämlich nicht mehr richtig sehen können, wie wir handeln sollen. Alles, was wir tun und sagen, wie wir was tun und sagen, in ihrer Intensität, Häufigkeit, Zeitpunkt, sind wie Weichen, die uns immer auf die Gleis der Sünde führen. Und darum wird es als Wandel in der Finsternis beschrieben. Also geistlich gesehen tappen wir rum im Dunkeln. Unser ganzes Sein, unser Leben braucht Licht, damit wir wissen, wie wir denken, fühlen und handeln sollen. Wir brauchen eine andere Brille, eine andere Schalltafel, eine andere Weichenstellung. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Warum? Weil er das Licht der Welt ist und als Licht der Welt das Licht ist, das, wie es in 2. Korinther 4, 6 heißt, in uns hineingeleuchtet wurde. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unsere Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Kenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. In der Nachfolge von Jesus Christus erneuert Gott unser Herz, dass wir mehr und mehr lernen, Männer und Frauen nach seinem Herz zu sein. Damit wir wissen, was es bedeutet, heilige Neigungen, Emotionen, Haltungen zu haben. Er erneuert unser Denken durch sein Wort, wie es in Römer heißt, damit wir wissen, seinen Willen zu erkennen. Und er verändert unseren Verstand, damit wir Schlüsse ziehen können, die Gott ehren und verherrlichen, die seine Ziele verfolgen und nicht unsere. Er erneuert unser Körper, damit wir wissen, wie wir ihm dienen können. Einer den anderen höher zu achten als sich selbst, zu dienen statt bedient zu werden, nach Gerechtigkeit und Frieden zu streben. Aber es ist nicht nur unser ganzes Sein, das betroffen ist von der Sünde, sondern unsere Sicht auf uns selbst. Und das ist viel schlimmer, dass wir in der Finsternis wandeln und denken, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Wir können nicht mehr richtig sehen. Wir haben eine falsche Einschätzung von uns selbst. Wir denken, dass das, was wir machen, recht und gut ist. Wir denken, alle die guten Sachen, die wir machen, wären für Gott angenehm. Wir denken, wir sind gute Menschen, weil es gibt ja immer jemand schlimmer, mit dem wir uns vergleichen können. Wir sehen unseren eigentlichen verlorenen Zustand nicht, dass wir versklavt sind unter der Sünde. Unseren schmutzigen Händen und schmutzige Hände haben, die alles, was wir berühren, auch beschmutzen. Und auch hier sagt Jesus, als das Licht der Welt, wer mir nachfolgen wird, der wird nicht in Finsternis wandeln. Weil im Licht Jesu bekommen wir den wahren Blick auf unseren Zustand. Sehen wir, wie kaputt und verdorben wir sind. Wie in uns hineingedreht wir denken, statt nach außen und nach oben zu Gott hin. Es wird das Licht auf unsere verzerrten, dysfunktionalen Emotionen gerichtet, die sich nur um sich selbst drehen, statt in Hingabe für Gott und andere. Dieses Licht leuchtet in die dunkelsten Zimmern unseres Lebens, wo wir meinen, dass niemand uns sieht, und zeigt unser Handel auf. Das ist, wo wir gedacht haben, dass es im Verborgenen war. Es gibt nur zwei Reaktionen auf dieses Licht, das wir machen können. Wenn wir im Lichte Jesu stehen, wenn das wahre Licht unseren wahren Zustand beleuchtet, dann können wir entweder wie Kakerlaken, die sich ins Dunkel verkriechen, sobald das Licht im Zimmer eingeschaltet wird oder dem Radius des Lichtscheines entfliehen, uns abwenden und der Finsternis zuwenden und weiterhin in der Finsternis wandeln. Oder wir können uns wie Motten benehmen, die das Licht als Orientierung gebrauchen. Wir können uns an Jesus Christus orientieren, uns von ihm leiten lassen, indem wir ihm nachfolgen und dem Wandel der Finsternis aufgeben und hinter uns lassen. Wie du dich dafür entscheidest, wird bestimmt von dem, was du mehr liebst. Wie Johannes es in Kapitel 3, 19 schon geschrieben hat, das Licht kam in die Welt, aber die Welt liebte die Finsternis mehr, weil ihre Werke böse waren. Weil nämlich das Letzte, worauf sich das Wandeln in der Finsternis sich bezieht, ist das, was noch kommen wird. Das Gericht und die Strafe für jeden, der nicht das Licht der Welt nachgefolgt ist. Und zwar ein ewiges Wandeln in der Finsternis. Und ich denke, diese Finsternis können wir nicht begreifen, was es alles bedeutet. Aber es wird definitiv die Abwesenheit von allem Guten sein und auch das physische Licht. Und ich weiß nicht, wie lange wir es aushalten würden, vollkommen stockfinster um uns zu haben. Wisst ihr, die Beispiele, die ich vorhin erwähnt habe, die scheinbaren Lichter dieser Welt, sie helfen uns nicht, uns selbst wirklich zu sehen, wie wir sind. Sie zeigen vielleicht das Verlangen in uns, das wir haben, von irgendetwas gestillt zu werden. Aber sie zeigen uns nicht, dass Gott derjenige ist, der diese stillt, der unsere Sehnsucht stillt. Nee, sie sagen, du kannst sie stillen, indem du dir selbst das suchst, was du willst. Aber am Ende werden wir doch zum Fall kommen und kein Leben haben. Diese scheinbaren Lichter letzten Endes besiegeln nur unseren Wandel in der Finsternis. Jedoch macht Jesus deutlich, dass alle, die ihm nachfolgen, errettet werden aus dem Wandel in der Finsternis, befreit werden und das Licht des Lebens haben werden. Und somit kommen wir zum dritten Punkt. Erreicht dir das Licht des Lebens. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Worauf unsere Augen direkt fallen sollen, bei dieser positiven Formulierung, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, also das Licht des Lebens zu haben, im Gegensatz zu dem, in Finsternis zu wandeln, ist, dass die, die Jesus nachfolgen, das Licht des Lebens haben werden. Er sagt nicht, dass sie im Licht wandeln werden. Auch wenn das stimmt, auch wenn es dazugehört, das Licht zu haben und daher das Gegenteil bildet, dazu in Finsternis zu wandeln. Aber es ist etwas Besonderes, dass Jesus sagt, dass sie das Licht des Lebens haben werden. Was meint er damit? Wir haben bei der Finsternis gesehen, dass Wandeln in der Finsternis mit dem gefallenen Zustand des Menschen verbunden ist. Mit dem Verfinstertsein in Bezug auf die verschiedenen Aspekte des Menschen. Die Finsternis, was war das, worin sich die Menschen selbst hineingestürzt haben? Durch die Sünde. Und wie Epheser es beschreibt, sind sie tot in ihre Sünden und Vergehungen. Ein Zustand, von dem sie von außen errettet werden müssen. Das, worauf das Licht, oder wofür das Licht steht, ist nämlich in direktem Zusammenhang mit dem, was die Finsternis zum Ausdruck bringt. Das Licht wird immer wieder in der Bibel mit Leben in Zusammenhang erwähnt. Selbst in unserem Vers direkt, das Licht des Lebens. Aber es wird auch im Zusammenhang mit Heil oder die Rettung erwähnt. Wir lesen das beispielsweise im Psalm 27,1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Oder im Psalm 36,10. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Oder Psalm 44,4. Denn nicht mit ihrem Schwert haben sie das Land gewonnen und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, sondern deine rechte Hand und dein Arm und das Licht deines Angesichts, denn du hattest Wohlgefallen an ihnen. Jesaja schreibt noch in Kapitel 49, Vers 6, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an die Enden der Erde. Und Johannes selbst in seinem Evangelium in Kapitel 1, Vers 4 schreibt er, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht des Lebens zu haben bedeutet demnach, dass wir errettet werden und anstatt den Tod das Leben bekommen, das ewige Leben bekommen. Jesus sagt, dass sie das Licht des Lebens haben werden, also es wird mit Gewissheit eintreten. Es ist nicht, vielleicht bekommt ihr das Leben oder wir werden dann am Ende sehen, ob ihr das Leben bekommt. Nein, es wird mit Gewissheit eintreten. Aber auf welcher Grundlage kann diese Gewissheit gegeben werden? Um diese Grundlage zu sehen, ist es wichtig, dass wir uns kurz anschauen, wann Jesus diese Aussage trifft. Wenn wir nämlich ein Kapitel zurückgehen, dann werden wir sehen, dass das Laubhüttenfest in vollem Gange ist. Dieses Fest ist auch das, wo die Schriftlesung, wir heute gelesen haben, die Anweisungen und die Rechtsordnungen dafür waren, wie sie dieses Fest führen sollen. Das Laubhüttenfest fand zur Zeit der Weinlese und des Erntedanks statt. Es war ein Fest der Freude. Dieses Fest war auch verbunden mit der Erinnerung an die Bewahrung während der Wüstenwanderung. Dass das Volk durchmachte, als sie aus Ägypten zogen, als Gott sie rettete. Es war das Fest schlechthin. Man könnte in gewisser Weise sagen, sie feierten das Leben durch die verschiedenen Aspekte, die es in diesem Fest gab. Für die Dauer des Festes, das 7 Tage lang ging, mit einem Sabbat noch am Ende angeschlossen, also im 8. Tag, 8 Tage im Gesamten, bauten sich die Menschen Zelte, auf die Dächer, in den Straßen, auf den Marktplätzen, aus verschiedenen Zweigen und Ästen von Laubbäumen. Die Hütten standen sinnbildlich für den Schutz des Herrn. Während dieses Festes hat es sich auch entwickelt, dass im Vorhof des Tempels 4 hohe Säulen aufgerichtet wurden mit goldenen Leuchtern, die als Festbeleuchtung dienen sollten. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Jesus diese Leuchter, goldenen Leuchter im Blick hatte, als er die Aussage trifft: Ich bin das Licht der Welt. Aber wie hilft uns dieses Fest der Laubhütten und diese Begebenheit zu verstehen und zu begreifen, wieso Jesus mit dieser Gewissheit sagen konnte, dass die, die ihm nachfolgen, das Licht des Lebens haben werden? Wenn wir hier den Gedanken vom Laubhüttenfest nehmen, dass Gott sein Volk geschützt hat, was durch die Laubhütten vermittelt wird, und den Gedanken des Lichts, was wir mit Leben, Heil und Rettung verbunden haben oder verbinden, dann ist die Aussage, die hier deutlich wird: Wer mir nachfolgt, steht unter dem Schutz Gottes oder wird von Gott errettet. Ihm wird das ewige Leben gegeben. Es ist einzig und allein unter dem Schutz Gottes, dass das Leben garantiert ist. Nur die, die bei ihm Zuflucht suchen, können die Gewissheit haben, dass sie das Licht des Lebens haben. Doch es ist nicht so, dass man dann nur irgendwie das ewige Leben hat, sondern man hat Gott selbst. Wie die Menschen damals in Laubhütten wohnten, die Zelte, die jedoch so vergänglich sind, so will Gott unter seinem Volk wohnen, aber für immer. Und darauf ist auch der letzte Tag dieses Festes hinausgelaufen. Er wird als 8. Tag bezeichnet. Das war der Tag, an dem das Versöhnungsopfer stattfand, von dem wir auch vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Der 8. Tag fällt jedoch aus der Reihe von den normalerweisen 7-Tage-Zyklus, den sie hatten. 6 Tage arbeiten und am 7. Tag ruhen. So war es, wie Gott es ja gemacht hatte, als er die Welt erschaffen hat. In 6 Tagen die Welt erschaffen und am 7. ruhte er. Mit diesem 8. Tag wird schon im Alten Testament die neue Schöpfung angedeutet. Und diesmal ist es nicht 6 Tage arbeiten und dann ruhen, sondern es ist ruhen und dann arbeiten. Der 8. Tag ist das, was wir als den ersten Tag der Woche feiern, den Sonntag, der als den Tag des Herrn genannt wird. Und das ist der Grund, warum wir mit Gewissheit wissen können, dass wir das Licht des Lebens haben werden. Weil durch den Sühnetod Jesu Christi, das hat er uns mit Gott versöhnt, so wie das Versöhnungsopfer am letzten Tag des Festes. Und damit hat eine neue Schöpfung begonnen. Wir ruhen in seinem Werk, das, was er gemacht hat. Und weil er vollkommen gerecht ist und für unsere Sünden vollkommen bezahlt hat, ist das ewige Leben garantiert, weil es nicht auf unsere Leistung ankommt. Johannes hat schon dieses ewige Leben angesprochen in seinem Evangelium in Kapitel 5, Vers 24. Da steht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Hier wird der Glaube angesprochen. Das, was zum Ausdruck kommt, wenn man Jesus Christus nachfolgt. Und auch, dass man vom Tod ins Leben hinübergegangen ist und dass uns das schon jetzt zugesichert werden kann, weil Christus das Werk schon vollbracht hat und er seinen Geist gegeben hat, der in uns lebt und somit Gott schon unter seinem Volk wohnt. Nur nicht in aller Vollkommenheit. Das werden wir dann erleben, wenn wir in seinem ewigen Licht stehen, ihn von Angesicht zu Angesicht schauen dürfen und den 8. Tag nicht nur als wiederkehrenden Tag feiern, sondern für immer ohne Unterbrechung. Amen.